Ich muss, glaube ich, niemandem mehr erklären, was Lab Coffee ist. Und falls doch, hier kommt die 30-Sekunden-Zusammenfassung. Berlin 2023. Zwei Menschen aus der Tech-Startup-Szene, Venture Capital-Geld im Rücken, öffnen kleine Kaffeekioske. Der Cappuccino kostet 2,50 Euro, der Espresso 1,50 Euro. Und innerhalb von 2 Jahren öffnen die beiden 26 Filialen. 19 in Berlin, der Rest in Hamburg und München. Bis Ende 2026 will Lab auf 60 Standorte wachsen. Und dann, Ende 2025, passiert etwas Interessantes. Die Läden werden mit Farbe beworfen. Es gab zwar seit dem Start Kritik, aber Ende 2025 kulminierte sie. Die Specialty-Coffee-Szene, Kiezvertreter und laute Stimmen laufen Sturm und fast jede Newsstation berichtet darüber. Auch wir wurden angefragt, für Galileo von ProSieben vor die Kamera zu gehen und das Lab-Phänomen zu besprechen. Haben wir gemacht. Die Sendung wurde aber nur einmal ausgestrahlt. Mehr dazu später. Also, wir haben da Lab Coffee, die mit total tiefen Preisen in den Markt drängen. Ich habe mich Anfang 2024 auch dazu geäußert, hier auf diesem Podcast-Kanal. Ich betonte damals, wie ich es aus moralischer Perspektive fragwürdig finde, Spezialitätenkaffee so günstig zu verkaufen. Seitdem ist aber viel Wasser den Rhein runtergelaufen. Die Kaffeepreise sind gestiegen und ich habe mir viele Gedanken gemacht und die Inflation ist massiv zurückgekehrt. Ich sah die Logik, warum man sich als Spezialitätenkaffee und als Kiezkaffee bedroht sehen mag. Ja, denn wir arbeiten seit Jahren daran, zu erklären, was Kaffee wert ist. Und dann kommt jemand, drückt den Preis runter und viele rennen hin. Aber dann merkte ich, Spezialitätencafés und Kiezcafés sind ja gar nicht die gefährdeten Spezies hier. Die könnten sich vielleicht sogar etwas zurücklehnen. Und was ist wirklich schlecht daran, Kaffee günstig anzubieten? Denn wen sprechen wir mit teurem Kaffee an und wen eben auch nicht? Bei all dem Lärm ging aber unter, dass eine chinesische Kaffeekette namens Coty Coffee in Deutschland gerade durchstartet, die noch günstiger Kaffee anbietet als Lab. Aber wisst ihr, was interessant ist? Die Sensation blieb aus. Und deswegen widme ich die nächsten Minuten dem Phänomen Lab und Coty Coffee, aber vor allem der Irritation, die sie auslösen. Oder eben auch nicht. Und ich widme die nächsten Minuten auch der Nabelschau einer Branche, die vielleicht besser dran wäre, auf sich selbst zu schauen. Zuerst einmal, das Konzept von Lab Coffee bricht natürlich mit dem, wofür handwerklich zubereiteter Spezialitätenkaffee steht. Wenn Spezialitätenkaffee vor 15 Jahren für Handwerk stand, für echtes Erlebnis, für Gastfreundschaft, für das Spezielle im Kaffee, dann mag das für diese Generation, die Spezialitätenkaffee so kennengelernt hat und zu der ich mich zähle, immer noch stimmen. Links und rechts aber drehen die Dinge weiter und das hat Lab Coffee gemacht. Alles ist automatisiert, super smart, die Painpoints der Gastronomie sind ausgehebelt. Teuer sind nämlich die Personalstunden und langsam ist das Schäumen der Milch. Das Beraten, welcher Kaffee für was jetzt genau gebraucht wird, das braucht alles Zeit. Und es gibt wohl kaum Verschwendungspotenzial, weder beim Kaffee noch bei der Milch, weil eben alles automatisiert ist. Und das finde ich clever. Und das steht aber natürlich diametral dem gegenüber, was Spezialität in Kaffee über Jahrzehnte geprägt hat. Natürlich müssen Kaffees, die auf hochwertigen Kaffee setzen, auch hart und präzise rechnen, um überhaupt langfristig erfolgreich zu sein. Aber Automatik beißt sich bei vielen mit dem Handwerklichen. Das handwerkliche Element bringt Lab aber damit rein, indem 19 Grams, eine Berliner Kaffeerösterei, den Kaffee für Lab eben röstet. Ich habe 1 Kilogramm des Kaffees bekommen, ein dunkel gerösteter Kaffee von einer größeren Farm in Brasilien. Der Kaffee ist nicht fancy, er ist nicht sehr charakteristisch und deswegen nicht wiedererkennbar, aber eine absolut solide Wahl, um Konsumenten da abzuholen, wo sie sind. Aber eben geröstet von einem lokalen Röster, der für Spezialitätenkaffee steht. Die Stimmung kippte im Frühjahr 25. Es gab immer mehr Kritik am Lab und das Gentrifizierungsgespenst machte die Runde. Ich konnte das vom Ohrensessel aus Basel alles mitverfolgen und verstand die Logik, aber dachte dann auch, dass Lab ja 0,0 das abbildet, was Kaffees mit sensorischem Anspruch oder der Idee, eine physische Community aufzubauen, zu tun haben. Die Betonung liegt auf physisch, denn die ganze Kritik und Aufmerksamkeit an Lab verhalf der Social-Media-Ecke bei Lab zu crazy Traffic. Das haben sie clever umgesetzt. Und als dann Kaffees mit Farbbeuteln beschmiert wurden, fühlte ich mich zurückversetzt an die Zeiten, als ich im Gymnasium an einer Anti-WEF-Demo war, aber nicht genau wusste, was ich da eigentlich mache. Die Kritik ging ja auch darauf, dass Lab nur Daten möchte. Aber ja klar, das ist ja bei jeder KI heute so und für alle, die Kreditkarten benutzen, seit Jahrzehnten schon so. Für mich ist Lab eher der real gewordene Lifestyle, der primär durch die sozialen Medien porträtiert wird, aber wenig mit der Realität zu tun hat. Und weil dann gefühlt alle Medien berichteten, kam dann auch eine Produktionsfirma auf uns zu, die für Galileo produziert. Genau, dieses Galileo. Und dafür haben wir im November einen Tag lang gefilmt. Das war echt interessant und echt anstrengend. Und wir haben von 8 bis 8 gefilmt. Und wir haben für einen 14-Minuten-Beitrag mal gerechnet, wer was am Kaffee verdient. Die Sendung wurde dann ausgestrahlt und ich fand sie echt ausgewogen. Sie hat nämlich die richtigen Fragen gestellt und verschiedene Positionen abgebildet, auch die von Lab. Leider war aber die Tonspur bei den einen Interviewpartnern so schlecht, dass ProSieben das Video wieder vom Netz genommen hat. Und wir dachten schon, dass wir nun jetzt mit Galileo voll durchstarten würden. Jedenfalls haben wir die Causa Lab kontextualisiert. Unser Fazit war, Lab ist nicht die Konkurrenz für Kiezcafés, Lab ist Konkurrenz für Starbucks und Co. Die haben auch alles vollautomatisch gemacht, aber 7 Franken und mehr für Kaffees verlangt. Da setzen die doch an. Da, wo alles automatisch ist. Und da, wo am Schluss Brands gegen Brands kämpfen. Ein Kiezcafé ist nicht wirklich ein Brand, das ist ja ein sozialer Ort. Und die einen sagen, dass man hier David gegen Goliath sehe. Ich finde irgendwie, dass der Vergleich hängt. Denn verschiedene Konzepte treffen auf verschiedene Adressaten. Und wenn sich jemand bedroht fühlen muss, dann glaube ich, sind es die Ketten. Starbucks, McCafé etc. Vor allem dann, wenn die 9 Outlets an gut frequentierten Orten eröffnet werden. Und da hilft manchmal ein Blick über den Stadtrand hinaus. Luckin Coffee, auch aus China, die attackieren jetzt Starbucks in den USA. Da wird es einen neuen Wettbewerb geben. Klar, das soziale Gleichgewicht im Kleinen kann durch die Labs und Co. gestört werden. Aber so eine Metaperspektive hilft manchmal, etwas cool zu bleiben. Und vor diesem Hintergrund kommt jetzt ein neuer Player. Einer, der viel größer ist als Lab. Einer, der günstiger ist als Lab. Und einer, der noch mehr finanziert ist als Lab. Einer, der weltweit agieren möchte. Auf die Bühne kommt Coty Coffee aus China. Anfang 2026 kommt der große Röster aus China, gleichzeitig gestartet in Berlin, Hamburg, Köln und Düsseldorf. Und Coty ist sogar noch günstiger als Lab via App-Bestellung. Coty funktioniert über Franchising, also das Modell, das McDonald's überhaupt so schnell so groß machen konnte. Wer jetzt einfach nur Wachstum im Sinn hat, der braucht ja Unmengen an Kaffee. Also lasst uns mal auf den Kaffee schauen. Woher beziehen Lab und Coty ihren Rohkaffee? Wir wissen, Kaffee ist nicht unendlich verfügbar, weil er auf endlicher Fläche angepflanzt wird. Die Lab- und Coty-Konzepte drücken aber unendliche Skalierbarkeit aus. Also, woher kommt dieser Kaffee? Lab, haben wir gehört, bezieht Kaffee von 19 Grams in Berlin, die wiederum von einer größeren Farm in Brasilien kaufen. Ein solider Kaffee, eine solide Farm, eine solide Röstung. Ich habe den Kaffee probiert bei unserem Galileo-Dreh und der Kaffee ist Spezialitätenkaffee per Definition, weil er über 80 Punkte hat. Aber das heißt ja heute auch nicht mehr so viel. Es ist ein stabiler Kaffee, weil es eine große Farm ist, die viel Volumen produziert, effizient und so günstig bleiben kann. Und weil es eben kein crazy Kaffeeprofil ist, macht es das einerseits viel einfacher, viele Leute zu erreichen, aber andererseits auch einfacher zu wachsen und gleichbleibenden Geschmack garantieren zu können. Also, Lab ist zumindest da beim Rösten sehr lokal orientiert, aber irgendwann müssen die wohl auch einen anderen Röster suchen, wenn sie international expandieren wollen. Aber jetzt zu Coty Coffee. Die haben ja jetzt schon knapp 20.000 Filialen in 28 Ländern. Und jetzt kommt Deutschland dran. Witzig ist ja, dass die Gründer ehemalige Luckin Coffee-Leute sind. Während Lab also noch ein Zwerg ist gegenüber Coty und den Kaffee in Berlin rösten lässt, hat Coty Coffee seine eigene Sourcing- und Produktionsstrategie. In der Provinz Anhui im Osten Chinas hat Coty nicht nur die eigene Rösterei, sondern auch eine eigene Sourcing-Strategie, die alle anderen Röstereien dieser Welt in den Schatten stellt. Denn Coty kauft nicht nur einfach Rohkaffee. Sie setzen bei der Beschaffung auf direkte Abkommen mit Regierungen und großen Erzeugergemeinschaften. In Uganda zum Beispiel gibt es einen gut dokumentierten Deal mit dem Landwirtschaftsministerium, um ugandischen Kaffee großflächig nach China zu exportieren. Die rollen ihr Konzept so richtig fett aus. In vielen Städten, an vielen neuralgischen Punkten und noch günstiger als Lab. Und wenn der Preis einer der Hauptkritikpunkte ist, müssen wir hier vergleichen. Und da wird es eben interessant. Die Reaktion auf Coty ist viel analytischer als emotional. Es gibt keinen Aufschrei auf Social Media oder ich sehe ihn einfach nicht. Andere Medien berichten, solche, die unendliche Skalierbarkeit so richtig heiß finden, aber viel weniger die Tagesmedien. Ich habe das bei Arne von Coffiness aufgenommen, der bei Coty Coffee Kaffee getrunken hat und es sensorisch nicht sonderlich interessant fand. Arne meinte eben auch, wo denn die Kritik bei Coty bliebe. Danke, Arne, für die Vorlage. Ich reite jetzt da mal drauf rum. Coty macht nämlich dasselbe wie Lab, nur größer, aber niemand beschmiert die Läden. Denn Protest braucht ein Gesicht. Als ich in der Schule war, wurden McDonald's-Filialen am 1. Mai zerstört. Dann auch Banken wie die UBS und Rohstofffirmen. McDonald's war das, wenn auch nicht persönlich, das Gesicht für die unheilvolle Globalisierung. Heute sehe ich das immer weniger. Globalisierung ist komplex, das Wort ist etwas aus der Mode für Kritik gekommen und die Themen haben sich verschoben. Heute wurde Protest konkreter. Es gibt Farbanschläge auf Firma X, weil sie Öl aus Russland kauft, oder medialer Protest bei Oatly, weil BlackRock eingestiegen ist. Protest braucht aber ein Gesicht, damit er verfängt. Und Lab ist angreifbar. Denn ein Gründer mit Red Bull-Vergangenheit und Schaufenster da, wo vorher kleine Läden waren, super, den kann man so richtig an den Pranger stellen. Coty hingegen, wer ist denn das? Gibt es ein Gesicht? Gibt es eine Gründerstory? Es ist einfach ein Name, mehr nicht. Und die machen das eben echt schlau. Selbst Starbucks mit Howard Schultz ist noch viel mehr personenzentriert. Im Windschatten kommt also jetzt Coty, rollt mal 20.000 Filialen in 4 Jahren aus und ist komplett anonym unterwegs. Zum Abschluss noch zum Preis. Und da scheint es mir so, dass wir ein total lokal geprägtes Verständnis und eine massive Unbelehrbarkeit haben. Denn wenn wir uns empören, dass 1,50 Euro zu wenig für einen Espresso sind, dann haben wir ja einen richtigen, in Anführungsschlusszeichen, Preis oder zumindest ein Preisband im Kopf. Denn 1,50 Euro in Italien sind für viele total okay. Aber auch da kann man sich über Gentrifizierung streiten. Denn ebenso empört man sich, wenn Espresso zu teuer ist. Dann sehen es viele als hochtrabendes Specialty- und Hipster-Kaffeeprodukt. Es gibt in unseren Köpfen also ein unsichtbares Preisband. Und das sehe ich auch bei Specialty-Bier, bei Sauerteigbrot, nicht zu tief, nicht zu hoch. Aber wer sich an höhere Kaffeepreise gewöhnt hat, der kann tiefe Preise als Raubtieransatz verstehen. Wer ohnehin günstigen Kaffee trinkt oder nur günstigen Kaffee trinken kann, der findet Lab und Coty nicht bedrohlich. Und dann zum sozialen Raum, der Third Space, also der Ort, wo man sitzt, Kaffee trinkt und nicht zu Hause oder auf der Arbeit ist, also der dritte Raum, also da, wo soziale Interaktion stattfinden kann. Dieses Konzept des Third Space bricht weg. Die großen Sofas sind nicht mehr in Coffeeshops zu finden, das war mal in den Nullerjahren so. Heute sehen wir vollautomatisierte Prozesse und vollautomatisierte Maschinen. Insofern sind Lab, Coty und so weiter nur noch Antworten auf eine Realität und Nachfrage, die wir selbst erzeugen. Die Kaffeewelt mit all ihren Facetten dreht echt schnell. Und sie ist heute nicht nur mehr Handwerk. Wir selbst werden als Kaffeemacher immer digitaler. Und wir testen auch gerade einen vollautomatischen Milchschäuber für unsere Bars. Denn Romantik hat der Kaffeebranche echt noch nie gut getan. Höchste Zeit also, scheinbar Selbstverständliches nochmals zu hinterfragen. Wir hören uns.